Mein Name ist Monika Bargett und ich begrüße Sie, liebe Hörer, ganz herzlich bei Radio Horeb und bei Radio Maria zu unserer Sendereihe Spiritualität. Immer wieder sprechen wir in dieser Sendereihe über große Denker und Beter der Kirchengeschichte und so wollen wir auch heute die Tagesheilige und ihr Leben mit Gott in den Blick nehmen. Am 9. August feiert die Kirche das Fest der heiligen Theresia Benedicta vom Kreuz mit bürgerlichem Namen Edith Stein, die als Märtyrerin und Patronin Europas verehrt wird. Die heilige Theresia Benedicta a Croce ist eine Heilige des 20. Jahrhunderts, in deren Lebensgeschichte sich alle politischen, sozialen und religiösen Umbrüche ihres Zeitalters spiegeln. Ihre unbedingte Suche nach Wahrheit führte die jüdischstämmige Philosophin schließlich zur katholischen Mystik und in den Karmelitenorden. 1942 wurde sie gemeinsam mit ihrer Schwester von den Nationalsozialisten verhaftet und starb kurz darauf in Auschwitz. Heute feiern wir also bereits ihren 70. Todestag und wir nehmen dieses Jubiläum gerne zum Anlass, die tiefe Spiritualität Edith Steins kennenzulernen. Braut des Lammes, so bezeichnete Edith Stein sich selbst. Ihre bräutliche Liebe zu Jesus Christus bedeutete für sie vor allem eine Vereinigung mit dem erlösenden Kreuzesopfer. Wie sie diese Haltung erlangt hat und bis zur letzten Konsequenz verwirklichte, das hören wir heute von Pater Gregor Lenzen aus dem Passionistenkloster München-Pasing. Studiert hat Pater Gregor an der Gregoriana in Rom. Für sein Lizenziat hat er sich besonders mit Spiritualität und ihrer Geschichte beschäftigt. Pater Gregor war lange Zeit Provinzoberer der Passionisten und er ist vor allem als geistlicher Begleiter, Exerzitienleiter und Referent in der religiösen Erwachsenenbildung tätig. Grüß Gott, Pater Gregor, willkommen in der Sendung.
Grüß Gott, Frau Bargett.
Pater Gregor, Ihr eigener Orden, die Passionisten, haben sich auch in besonderer Weise dem Leiden Jesu, der Passion geweiht. War das für Sie auch der Zugangspunkt zur heiligen Theresia Benedicta vom Kreuz?
Sicher, Edith Stein, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, war ja nun wirklich eine Heilige des Kreuzes. Und wie Sie sagten, unsere Kongregation ist in besonderer Weise dem Geheimnis des Kreuzes geweiht. Wir legen sogar ein viertes Gelübde diesbezüglich ab, in den Herzen der Gläubigen das Gedächtnis an das Erlöserleiden Christi wachzuhalten. Und an diesem Leiden Christi Anteil zu haben, das war der tiefste Wunsch, die tiefste Sehnsucht von Edith Stein, als sie damals in den Karmel eintrat. Und es liegt auch ganz in unserer passionistischen Tradition, das Kreuz, das Leiden Christi in Verbindung mit der Liebe zu sehen. Und das war nun auch bei Edith Stein ganz der Fall. Sie schrieb auf das Andachtsbildchen, das Erinnerungsbildchen anlässlich ihrer ewigen Profess: Mein Beruf wird fortan nur mehr sein, zu lieben. Und diese Liebe hat sie in tiefe Verbindung mit dem Kreuz Christi gebracht und sie hat ihre Anteilnahme am Leiden Christi immer von diesem Aspekt der Liebe und der Hingabe her gesehen.
Das Kreuz scheint ja in unserer Gesellschaft heute eher ein Stein des Anstoßes als ein Zeichen der Liebe zu sein. Wir haben erlebt, dass in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen das Kreuz eher als Störung und Belastung empfunden wird. Es wird sogar als das Symbol gewaltsamer Missionierung abgelehnt. Wieso haben wir denn diese Liebe zum Kreuz verloren, Pater Gregor?
Ich denke, dass man das Kreuz auch als Symbol, als Zeichen nur versteht, wenn man den Gekreuzigten versteht, wenn man versteht, was Jesus Christus ans Kreuz gebracht hat. Und das war eben diese tiefste Liebe Gottes, der eben die Welt auf diesem Wege von ihrem größten Leiden, von ihrer größten Fessel erlösen wollte, indem er, Gott, der ewige Gott selber, in unser Leiden hineingegangen ist und es liebend umfasst hat und es gleichsam bis in den Tod und durch den Tod hinaus, über den Tod hinaus geliebt hat. Dadurch sind wir letzten Endes der Macht des Todes entronnen. Und das ist wirklich der tiefste und stärkste Ausdruck der Liebe, den es je geben kann. Unser Stifter Paul vom Kreuz hat das Leiden Christi als das Wunder der Liebe Gottes bezeichnet.
Sie werden uns heute in Ihrem Vortrag zunächst die Lebensgeschichte Edith Steins ein wenig vorstellen und dann erfahren wir natürlich auch, wie sie zum Segen des Kreuzes Christi gefunden hat. Vielen Dank, Pater Gregor. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Ausführungen.
Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen wir also zunächst auf die Lebensstationen dieser großen Heiligen des Kreuzes. Edith Stein wurde am 12. Oktober 1891 als jüngstes Kind einer Kaufmannsfamilie in Breslau geboren. In der Schule avancierte sie bald zur Klassenbesten. 1911 begann sie in ihrer Heimatstadt Germanistik, Geschichte und Psychologie zu studieren. Sie war damals die einzige weibliche Zuhörerin in der experimentalpsychologischen Vorlesung. In dieser Zeit lernte sie auch die Philosophie Edmund Husserls kennen, begeisterte sich dafür und wechselte im Sommersemester 1913 an die Göttinger Universität, an der Husserl damals lehrte. Im Januar 1915 machte sie ihr Staatsexamen. Während dieser Zeit beschäftigte sie sich intensiv mit den Begriffen Wahrheit und Wirklichkeit. Das Gefühl der inneren Unklarheit stürzte sie immer wieder in tiefgreifende Krisen. Während des Ersten Weltkrieges 1915 arbeitete sie als Rotkreuzhelferin in einem Seuchenlazarett. 1916 folgte sie Husserl als seine Assistentin nach Freiburg, schrieb dort an ihrer Doktorarbeit und sie promovierte 1917 summa cum laude und führte Studenten in Proseminarien in die phänomenologische Methode ein. 1916 bewarb sie sich um eine Habilitation, musste jedoch die bittere Erfahrung machen, dass ihr Antrag im Schnellverfahren abgelehnt wurde, da Professorinnen zu ihrer Zeit eine absolute Ausnahme waren. Im Sommer 1921 war sie bei einer Freundin, Hedwig Konrad Martius, auf ihrem Landgut im südpfälzischen Berg Zabern zur Mirabellenernte, wo sie mithalf. Und sie schrieb, am Tag wurde gearbeitet und an den Abenden philosophiert. Diese Gespräche gaben ihr Halt, die Arbeit bot ihr Zerstreuung. Beides hatte Edith Stein damals nötig, die Erfahrungen eigener Grenzen, Enttäuschungen und Erschütterungen hatte sie verunsichert. Dort in Bad Bergzabern las sie dann auch im Hause ihrer Freunde die Autobiografie der heiligen Teresa von Avila, die sie so tief beeindruckte, dass sie sich entschloss, katholisch zu werden. Als ich das Buch schloss, sagte ich mir, das ist die Wahrheit. Das war ihre Reaktion auf die Lektüre dieses Buches. Und so wurde Edith Stein am Neujahrstag 1922 in der Pfarrkirche St. Martin in Bergzabern getauft. Die streng jüdische Familie und insbesondere die Mutter erschütterte dieser Schritt sehr und Edith versuchte, diesen Schock mit viel Taktgefühl zu lindern. Der Speyerer Generalvikar Josef Schwind vermittelte ihr noch im Jahre 1922 bei den Dominikanerinnen in Speyer eine Stellung als Deutschlehrerin an deren Mädchenlyzeum und ihrer Lehrerinnenbildungsanstalt, wo sie die Möglichkeit wahrnahm, im Kloster mitzuleben. Sie entfaltete eine reiche Vortragstätigkeit, wurde schließlich Dozentin am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. Doch dies alles, dieses reiche akademische Apostolat, endete im Februar 1933 aufgrund der neuen Rassengesetze in Deutschland. Durch dieses Ereignis sah sie nun die Zeit gekommen, sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen, denn sie wollte eigentlich schon nach ihrer Konversion ins Kloster, und zwar in den Karmel, eintreten. Am 14. November 1933 trat sie als Novizin in den Kölner Karmel ein. Hier beschäftigte sie sich, wie schon früher, mit Übersetzungen und dem Verfassen eigener Texte. Am 21. April 1938 legte Edith Stein, nunmehr unter dem Namen Theresia Benedicta Acruze, ihre ewigen Gelübde ab. Inzwischen musste Edith in Deutschland um ihr Leben fürchten. Die Reichskristallnacht vom 9. Oktober 1938 überzeugte auch ihre Oberin, dass Edith Stein Deutschland verlassen müsse. Und so siedelte Edith Stein Ende Dezember 1938 in den Echter Karmel in Holland um. In die Schweiz konnte sie nicht mehr ausreisen. Am 2. August 1942 wurde Edith Stein von zwei SS-Offizieren dort im Karmel von Echt verhaftet und in das Sammellager Amersfoort gebracht. Von dort aus ging es am 4. August in das Sammellager Westerbork. Ausgerechnet eine Protestaktion der katholischen Bischöfe in den Niederlanden, wohin Edith Stein in vermeintliche Sicherheit gebracht worden war, lieferte den Nazis den Grund für diesen Racheakt. Sämtliche Juden, auch aus den Klöstern, wurden nach Auschwitz abtransportiert. Am 7. August begann für Edith Stein der Eisenbahntransport in das Todeslager. Diese Fahrt in den Tod führte sie noch einmal in die Pfalz. Der Transport hält für wenige Minuten im Bahnhof Schifferstadt. Einem Priester, der sich zufällig auf dem Bahnsteig aufhält, wirft Edith Stein einen Zettel mit Grüßen zu. Ihr letztes Lebenszeichen, heißt es auf einer Gedenktafel auf Gleis 2. Nach ihrer Ankunft im Konzentrationslager am 9. August 1942 wurde sie, so die Information des niederländischen Justizministeriums, vergast. Papst Johannes Paul II., der selige Papst Johannes Paul II., sprach sie am 1. Mai 1987 in Köln selig. Am 11. Oktober 1998 erfolgte in Rom ihre Heiligsprechung. Schauen wir nun auf das Leben dieser Frau und wie das Kreuz Christi in diesem Leben aufgerichtet wurde und wie diese große Heilige durch das Kreuz zu ihrer ganz persönlichen Vollendung gefunden hat. Edith Stein war befreundet mit Edmund Husserls Göttinger Assistent Adolf Reinach und dessen Frau. Dieser Assistent des Professor Husserl fällt während des Ersten Weltkrieges im November 1917 in Flandern. Edith fährt nach Göttingen, um seiner Witwe beizustehen. Die Reinachs waren zum evangelischen Glauben konvertiert, und Edith fürchtete sich vor der Begegnung mit der jungen Witwe. Doch zu ihrem Erstaunen begegnete sie einer im Glauben gefestigten Frau. Sie schreibt später: Es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz und der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt. Es war der Augenblick, in dem mein Unglaube zusammenbrach und Christus aufstrahlte, Christus im Geheimnis des Kreuzes. Und später wird sie schreiben: Was nicht in meinem Plan lag, das hat in Gottes Plan gelegen. Und so wurde oder war der ganze Lebensweg von Edith Stein geprägt von einer unermüdlichen Suche nach der Wahrheit und erhält vom Segen des Kreuzes Christi. Sie begegnete dem Kreuz zum ersten Mal in dieser glaubensstarken Witwe eines Studienfreundes, die statt durch den tragischen Verlust ihres Mannes zu verzweifeln, aus dem Kreuz Christi Kraft und Zuversicht schöpfte. Ihr eigener Lebens- und Kreuzweg ist zuinnerst mit dem Schicksal ihres jüdischen Volkes verbunden. In einem Gebet bekennt Edith Stein dem Heiland, dass sie darum wisse, Zitat, dass es sein Kreuz sei, das jetzt auf das jüdische Volk gelegt würde, und alle, die das verstünden, müssten es im Namen aller bereitwillig auf sich nehmen. Ich wollte das tun, er sollte mir nur zeigen, wie. Zugleich erhielt sie die innere Gewissheit, dass Gott ihr Gebet erhört hatte. Und je häufiger die Hakenkreuze auf den Straßen in Deutschland zu sehen waren, umso höher richtete sich das Kreuz Jesu Christi im Leben Edith Steins auf. Im Herbst 1918 gab sie die Assistentenstelle bei Husserl auf. Sie wollte nun selbstständig arbeiten. Nach ihrer Konversion im Jahre 1922 besuchte Edith Stein Husserl zum ersten Mal wieder im Jahre 1930. Und sie sprach mit ihm über ihren neu gewonnenen Glauben, in dem sie auch ihn gerne gesehen hätte. Und dann schreibt sie die erstaunlichen Sätze nieder: Nach jeder Begegnung, in der mir die Ohnmacht direkter Beeinflussung fühlbar wird, verschärft sich mir die Dringlichkeit des eigenen Holocaustum, die Dringlichkeit des eigenen Opfers. Und damit ist das Selbstopfer, das Opfer der eigenen Person gemeint, das schwerer wiegt und viel mehr bewirken kann als viele Worte. 1933 wurde es dann Nacht über Deutschland durch die Machtergreifung Hitlers. Edith Stein schreibt: Ich hatte ja schon vorher von scharfen Maßnahmen gegen Juden gehört, aber jetzt ging mir auf einmal ein Licht auf, dass Gott wieder einmal schwer seine Hand auf sein Volk gelegt habe und dass das Schicksal dieses Volkes auch das meine war. Schon in ihrer Speyerer Zeit hatte sie die Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams abgelegt, als Privatgelübde. Es war ja ihre tiefste Sehnsucht, schon nach ihrer Konversion, ein tief innerliches, geistliches Leben im Kloster zu führen. Nachdem aufgrund der neuen Rassengesetze er jedwede äußere Tätigkeit, Vortragstätigkeit oder wissenschaftliche Tätigkeit versagt war, glaubte sie nun den Zeitpunkt gekommen, um ihrer tiefen Sehnsucht zu entsprechen und ins Kloster und hier ganz speziell in den Karmel einzutreten. Und so spricht sie 1933 bei der Priorin des Kölner Karmels vor und sagte dabei jene bedeutenden Worte: Nicht die menschliche Tätigkeit kann uns helfen, sondern das Leiden Christi. Daran Anteil zu haben, ist mein Verlangen. Als sie als Schwester Theresia Benedicta a Cruze, Theresia Benedicta vom Kreuz, in den Kölner Karmel eintrat, um am Kreuz Christi noch tieferen Anteil zu erhalten, wusste sie, dass sie, wie sie selber sagte, dem Herrn im Zeichen des Kreuzes vermählt war. Am 14. Oktober tritt Edith in den Kölner Karmel ein und am 15. April 1934 ist das Fest ihrer Einkleidung. einer ihrer geistlichen Väter, der Erzabt von Beuron, Raphael Walze, feiert die Messe. Edith Stein trägt fortan den Namen Schwester Theresia Benedicta a Cruze, die vom Kreuz Gesegnete, wie man das übersetzen kann. 1938 schreibt sie: Unter dem Kreuz verstand ich das Schicksal des Volkes Gottes, das sich damals, 1933, schon anzukündigen begann. Ich dachte, die es verstünden, dass es das Kreuz Christi sei, die müssten es im Namen aller auf sich nehmen. Gewiss weiß ich heute mehr davon, was es heißt, dem Herrn im Zeichen des Kreuzes vermählt zu sein. Begreifen freilich wird man es niemals, weil es ein Geheimnis ist. Am 21. April 1935 legt sie schließlich ihre erste Profess, die zeitlichen Gelübde, ab. Und am Tag ihrer ersten Profess war ihr, nach ihren eigenen Worten zumute, wie der Braut des Lammes. Sie war davon überzeugt, dass ihr himmlischer Bräutigam sie noch tiefer in das Geheimnis des Kreuzes hineinführen werde.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Unser Thema ist heute die Braut des Lammes. Wir sprechen über die Spiritualität der heiligen Edith Stein, deren Gedenktag die Kirche heute begeht. Mit uns zu der Sendung verbunden ist Pater Gregor Lenzen, Passionist aus München.
Wer in den Karmel geht, der ist nach der Überzeugung Edith Steins, wie sie das selber formuliert hat, für die Seinen nicht verloren, sondern erst eigentlich gewonnen. Denn, so sagte sie, es ist ja unser Beruf, für alle vor Gott zu stehen. So sah sie, in dieser Perspektive sah sie ihre Berufung als Karmelitin, für alle vor Gott zu stehen. Hanna Barbara Gerl-Falkowitz hat im Jahre 2007 einmal einen beachtenswerten Artikel geschrieben über das Mysterium der Stellvertretung bei Edith Stein. Und sie schreibt in diesem Artikel im Blick auf Edith Stein und ihre Sendung: Sie war von der sicheren Empfindung durchdrungen, ihr sei im Karmel etwas Besonderes aufgespart. Bald wird sie begreifen, dass das Aufgesparte in der Stellvertretung, schärfer noch, im Angebot der Sühne bestehe. Und weiter heißt es in diesem Artikel: 1936 verglich die Karmelitin Edith Stein den jüdischen Versöhnungstag, welcher der Tag ihrer Geburt in Breslau am 12. Oktober 1891 war, verglich diesen jüdischen Versöhnungstag mit dem christlichen Karfreitag. Und Edith Stein schreibt in dieser Hinsicht: Der Versöhnungstag ist das alttestamentliche Vorbild des Karfreitags. Der Widder, der für die Sünden des Volkes geschlachtet wurde, stellte das makellose Gotteslamm dar. Und sie sagt: Dort auf Golgotha war das wahre Versöhnungsopfer vollbracht worden. Und Hanna Barbara Gerl-Falkowitz schreibt in diesem Zusammenhang: Edith Stein führt damit unmittelbar in ihr eigenes, zugewiesenes und ergriffenes Schicksal hinüber. Denn die Symbolik des Opfertiers, des Holocaustum, ist, wie sich rückblickend abzeichnet, der Antrieb für ihr Leben im Karmel und schließlich für ihren Untergang geworden. Der Tod holte das Zeichen ihrer Geburt am Versöhnungstag unbeabsichtigt und doch mit ihrer Zustimmung ein. Seit Edith Stein unter dem Kreuz das Schicksal des Volkes Israel zu verstehen begann, ließ sie sich von Christus immer tiefer in sein Erlösungsgeheimnis hineinnehmen, um in geistlicher Einheit mit ihm den vielfältigen Schmerz der Menschen zu tragen und das himmelschreiende Unrecht in der Welt sühnen zu helfen. Edith Stein ist im Vernichtungslager von Auschwitz als wahre Tochter ihres gemarterten Volkes umgekommen. Trotz ihrer Übersiedlung von Köln in den niederländischen Karmel von Echt fand sie nur vorübergehend Schutz vor der wachsenden Judenverfolgung. Nach der Besetzung der Niederlande wurde auch dort die Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten umgehend in die Wege geleitet, wobei die getauften Juden zunächst ausgenommen wurden. Als aber die katholischen Bischöfe der Niederlande in einem Hirtenbrief gegen die Deportation der Juden scharf protestierten, verfügten die neuen Machthaber als Rache dafür die Vernichtung auch der Juden katholischen Glaubens. Und so trat Schwester Teresa Benedicta vom Kreuz zusammen mit ihrer leiblichen Schwester Rosa, die ebenfalls im Karmel zur Echt Zuflucht gefunden hatte, den Weg ins Martyrium an. Beim Verlassen ihres Klosters fasste Edith ihre Schwester bei der Hand und sagte nur: Komm, wir gehen für unser Volk. Aus der Kraft opferbereiter Christusnachfolge sah sie auch in ihrer scheinbaren Ohnmacht noch einen Weg, ihrem Volk einen letzten Dienst zu erweisen. Bereits einige Jahre vorher hatte sie sich selbst mit der Königin Esther im Exil am persischen Hof verglichen. In einem ihrer Briefe lesen wir dazu: Ich vertraue darauf, dass der Herr mein Leben für alle Juden genommen hat. Ich muss immer wieder an die Königin Esther denken, die gerade darum aus ihrem Volk genommen wurde, um für das Volk vor dem König zu stehen. Ich bin eine sehr arme und ohnmächtige kleine Esther, aber der König, der mich erwählt hat, ist unendlich groß und barmherzig. Als Benedicta a Cruce, zu Deutsch die vom Kreuz Gesegnete, wollte Edith Stein mit Christus Kreuzträgerin sein für das Heil ihres Volkes, ihrer Kirche, ja der ganzen Welt. Und so bot sie sich Gott an als Sühneopfer für den wahren Frieden und vor allem für ihr bedrohtes und gedemütigtes jüdisches Volk. Nachdem sie erkannt hatte, dass Gott wieder einmal schwer seine Hand auf sein Volk gelegt hatte, war sie davon überzeugt, dass das Schicksal dieses Volkes auch das meine war. Als Schwester Theresia Benedicta a Cruce im Karmel von Echt ihr letztes theologisches Werk, Kreuzeswissenschaft, beginnt, das jedoch unvollendet bleiben wird, da es in ihren eigenen Kreuzweg einmündet, bemerkt sie: Wenn wir von Kreuzeswissenschaft sprechen, so ist das nicht bloße Theorie, sondern lebendige, wirkliche und wirksame Wahrheit. Als die tödliche Bedrohung ihres jüdischen Volkes sich auch über ihr wie eine dunkle Wolke zusammenzog, war sie bereit, mit ihrem eigenen Leben zu verwirklichen, was sie schon früher erkannt hatte, als sie schrieb: Es gibt eine Berufung zum Leiden mit Christus und dadurch zum Mitwirken mit seinem Erlösungswerk. Christus lebt in seinen Gliedern fort und leidet in ihnen fort. Und das in Vereinigung mit dem Herrn ertragene Leiden ist sein Leiden hineingestellt in das große Erlösungswerk und darin fruchtbar. Hanna Barbara Gerl-Falkowitz schreibt dazu in dem schon zitierten Artikel: Was sie zu verwirklichen strebt, ist das Unverdaute oder Ferngehaltene der christlichen Lehre, der Gedanke des Opfers, sich in eine Lücke einsetzen zu lassen, ohne diese Lücke selbst auszusuchen. Mit ihrem Volk und für ihr Volk ging Schwester Teresa Benedicta vom Kreuz zusammen mit ihrer Schwester Rosa den Weg in die Vernichtung. Leid und Tod nimmt sie nicht nur passiv an, sondern vereinigt diese bewusst mit der sühnenden Opfertat unseres Erlösers Jesus Christus. Am 9. Juni 1939 hatte sie bereits ein Testament verfasst und darin formulierte sie einen Schlüsselsatz für ihr Leben. Es heißt dort: Schon jetzt nehme ich den Tod, den Gott mir zugedacht hat, in vollkommener Unterwerfung unter seinen heiligsten Willen mit Freude entgegen. Ich bitte den Herrn, dass er mein Leiden und Sterben annehmen möge zu seiner Ehre und Verherrlichung. Und nun folgen insbesondere, wie sie schreibt, zwei Bitten für den Karmel und das jüdische Volk, und darauf folgt: Für die Rettung Deutschlands und den Frieden der Welt. Für die Rettung Deutschlands und den Frieden der Welt. Auch dafür wollte sie den Tod annehmen. Hanna Barbara Gerl-Falkowitz schreibt dazu: Denken wir das Undenkbare, wenn der Name Auschwitz fällt. Es ist dort eine Frau für Deutschland gestorben. Dank ihrer Proexistenz war noch im Grauen von Auschwitz Gnade wirksam, auch für die Zukunft. Und der große katholische Schriftsteller Reinhold Schneider war auch vom Beispiel dieser großen Heiligen des Kreuzes erfasst. Und er schreibt: Edith Stein, die vom Kreuz gesegnete Theresia, ist eine große Hoffnung, ja, eine Verheißung für ihr Volk und für unser Volk. Gesetzt, dass diese unvergleichliche Gestalt wirklich in unser Leben tritt, dass uns erleuchtet, was sie erkannt und die Größe und das Schreckliche ihres Opfers beide Völker bewegt. Soweit Reinhold Schneider. Liebe Hörerinnen und Hörer, öffnen wir uns also für ihre Botschaft an uns, als Frau des Geistes und der Wissenschaft, die in der Kreuzeswissenschaft den Gipfel aller Weisheit erkannte, als große Tochter des jüdischen Volkes und gläubige Christin inmitten von Millionen unschuldig gemarterter Mitmenschen. Edith Stein sah das Kreuz mit aller Unerbittlichkeit auf sich zukommen. Sie ist in allem Schrecken nicht vor ihm geflohen, sondern hat es in christlicher Hoffnung mit letzter Liebe und Hingabe umfangen und im Geheimnis des Osterglaubens sogar begrüßt. Ave Crux, Spes Unica. Heiliges Kreuz sei uns gegrüßt, du unsere einzige Hoffnung.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Wir sprechen über die heutige Tagesheilige. Am 9. August feiert die Kirche das Fest der heiligen Theresia Benedicta vom Kreuz. Sie wird als Märtyrerin und Patronin Europas verehrt. Ihre Lebensgeschichte und ihre tiefe Mystik, ihre tiefe Liebe zum Kreuz Christi hat uns heute in der Sendung Pater Gregor Lenzen, Passionist aus dem Kloster München-Pasing, nahegebracht. Pater Gregor, Ihnen erst einmal vielen Dank, dass Sie uns auch so viele Zitate aus den Schriften von Edith Stein selbst mit auf den Weg gegeben haben. Auf diese Weise kommen wir wirklich auch Ihrer Leidensmystik, Ihrem Verständnis des Kreuzes Jesu näher.
Ja.
In einem Ihrer Texte sagt sie, dass für Sie eine ganz wesentliche Erkenntnis war, dass man mit Worten allein den Glauben nicht verkünden kann und dass es deshalb dieser Sühnehaltung bedarf, die sie auch angenommen hat. Die Kirche lehrt ja ganz allgemein, dass das Martyrium, ob nun blutig oder unblutig, auf jeden Fall zum christlichen Leben dazugehören sollte. Uns fällt es heute aber vielleicht schwer, das anzunehmen, das Kreuz auf uns zu nehmen. Wie können wir das denn ganz praktisch lernen? Wie können wir denn Theresia Benedicta vom Kreuz nachfolgen auf ihrem Weg?
Ja, wie Sie schon sagen, die Martyria, das Zeugnis für Christus, gehört zu unserer christlichen Existenz. Und in welcher Weise wir Christus bezeugen in dieser Welt, ob blutig oder unblutig, ist verschieden, je nach der eigenen Berufung. Aber dieses Zeugnis soll aufstrahlen. Nun ist es, Sie fragen, wie man das lernen kann, was man also machen soll. Oder ich denke, auch hier müssen wir unser menschliches Denken mal wieder über Bord werfen und nicht so sehr darauf schauen, was ich machen kann, sondern es geht darum, wie immer eigentlich in unserer menschlichen, christlichen Existenz, Gott zunächst einmal den Raum zu geben in unserem Leben. Durch ein geistliches Leben, durch ein Leben mit Christus soll ja, und durch das Wirken des Heiligen Geistes, soll Christus immer mehr Gestalt in uns gewinnen. Er soll wachsen, ich abnehmen, wie Johannes gesagt hat. Das ist der Weg im Grunde zum Zeugnis. Der Heilige Geist wird mich dann die Wege und die Weisen lehren, wie ich dann für den in mir wohnenden Christus, der in mir groß werden soll, Zeugnis ablegen kann. Je nach meiner Berufung, die ich auch im Heiligen Geist erst einmal erkennen muss. Aber in jedem Fall wird unser Leben nur dann fruchtbar sein und fruchtbar genannt werden können, wenn dieses Zeugnis der Liebe Christi irgendwo durchstrahlt. Und das wird immer verbunden sein mit einer Form der Hingabe und eben auch der Selbstaufgabe, der Aufgabe eines falschen Selbst, des alten Ego, des alten Ich, das uns ja fesselt, mit Christus sterben, um mit ihm das Leben zu gewinnen. Das ist das Grundrezept, wenn Sie wollen, eines gelungenen Lebens. Und darin ist eben auch der Begriff des Opfers mit enthalten.
Dankeschön, Pater Gregor. Wir haben jetzt unseren ersten Hörer, der gerne eine Frage stellen möchte. Herr Dr. Desloch, willkommen in der Sendung.
Verehrter Pater Gregor, die wunderbare Antwort, die Sie gerade auf die erste Frage von Frau Bargel gegeben haben, der Frage greife ich etwas zurück. Es ist für den Nichtglaubenden so schwierig heute, diese Wahrheit unseres Lebens zu erkennen und sich dort einzufühlen. Es setzt den Glauben voraus.
Ja.
Aber der Glaube, der Weg zum Glauben, ist sicher auch der Weg von Edith Stein gewesen, auf den ich noch einmal hinweisen möchte. Denn es ist die Methode der Wesensphilosophie, der Phänomenologie, der realistischen Phänomenologie, die ein komplexes Problem, und unser Leben ist ja reichlich komplex und der Mensch überhaupt als Wesen ist reichlich komplex, sich nicht abbringen lässt, das Wesen eines komplexen Problems aufzuschlüsseln. Also das Denken entlang der Fakten, die wir vorfinden, das rein Äußere, dann aber doch in die Tiefe zu denken und das Wesen zu erfassen. Diese Methode ist die Methode des Juristen, der einen Tatbestand durchleuchten will. Es ist aber doch vor allen Dingen die Aufgabe der Philosophen, diese Methode zu pflegen und nicht Theorien über Theorien zu machen oder sich in der Philosophiegeschichte zu verirren. Ich sehe heute eine große Aufgabe, gerade der angewandten Philosophie, den Menschen diesen Weg zum Wesen eines Problems zu öffnen. Das wollte ich nun auch als Frage an Sie richten. Wie sehen Sie diesen Weg und was kann der Seelsorger und was kann zum Beispiel eine Hochschule für Philosophie, wie wir sie in München haben, zu tun, um den Weg von Edith Stein zum Glauben transparent zu machen und auch zu lehren?
Das ist eine sehr anspruchsvolle Frage, der ich mich eigentlich gar nicht so sehr gewachsen fühle. Aber zunächst einmal im Blick auf das Wort Philosophie, da geht es ja nun wirklich um die Liebe zur Weisheit, wie das Wort Philosophie sagt. Und die tiefste Weisheit ist natürlich die geoffenbarte Weisheit, die Weisheit, die Mensch geworden ist, Jesus Christus. Die göttliche Weisheit. Und zu der müsste man eigentlich auf allen Wegen, auf allen Forschungswegen und Suchbewegungen letzten Endes durchstoßen zu dieser göttlichen Weisheit. Denn das Wesen, das allen Dingen zugrunde liegt, ist doch diese göttliche Weisheit, diese göttliche Liebeskraft, aus der die ganze Schöpfung letzten Endes hervorgegangen ist, aus diesem Prinzip einer Liebe, die sich ausströmt, nicht? Und aus diesem Vorgang des sich Verströmens sind wir alle entstanden, ist die ganze Schöpfung entstanden. Also zu dieser Liebe hinzufinden, das ist die große Herausforderung. Und Edith Stein war nun wirklich eine Frau des Geistes, eine intelligente Frau, eine Frau, die scharf gedacht hat und ihren Glauben sicher auch redlich vor der Vernunft verantworten wollte. Aber am Ende ist ihr Unglaube praktisch zusammengebrochen, als sie der Kraft einer Liebe begegnete, einer Kraft, die eben aus der Verbindung mit dem Kreuz Christi entströmt, und die von dieser Kraft ist sie erfasst worden. Und da ist auch ihre ganze Intellektualität irgendwo in diesem Moment, glaube ich, so zusammengeschmolzen vor der Kraft dieser ewigen Liebe, die sich gerade im Kreuz Christi offenbart. Und da gilt es hinzufinden, zu dieser Weisheit des Kreuzes.
Ja, vielen Dank an Herrn Desloch für seine Frage. Es ging ja in dieser Frage auch wesentlich darum, wie können wir Studenten, junge Menschen von der Theorie zur Praxis führen? Also wie können wir nicht nur Wertesysteme neutral und abstrakt vermitteln, sondern wie können wir wirklich auch das in das Leben holen? Für Edith Stein war dieser Weg wohl der Schritt, von der Philosophie in die Mystik zu gehen, also in den persönlichen Kontakt mit Gott. Kann man das so zusammenfassen?
Ich denke schon. Also dieser Weg von der Philosophie in die Mystik, wobei es ja immer um die Liebe zur Weisheit geht, nicht wahr? Und in der Mystik begegnen wir eben der geoffenbarten Weisheit Gottes.
Dazu habe ich auch noch eine ganz wichtige Frage heute. Ja, gibt es viele fromme Bewegungen, die so einen ganz radikalen Rückzug aus der Welt anstreben, und sehr oft suchen diese Bewegungen auch nach selbstgewählten Opfern. Man lehnt dann zum Beispiel das wissenschaftliche Arbeiten, das für Edith Stein ja sehr wichtig war, ab. Weiterbildungen, Kunst, Musik oder auch Sport werden bewusst gemieden, weil all das den Weg zu Gott irgendwie behindern könnte. Jetzt war Edith Stein aber doch eine Heilige, die sich ihrer eigenen Begabungen sehr bewusst war und die sie auch eingesetzt hat für andere. Wer entscheidet dann also, auf was wir verzichten müssen und worauf nicht?
Ja, ich denke mal, hier geht es um den Willen Gottes in erster Linie. Darum geht es nämlich immer. Es geht immer darum zu fragen, was will denn jetzt Gott von mir und in dieser Lebensphase? Sicher, Edith Stein war eine intellektuelle Frau, hatte die Gaben dafür. Aber nach ihrer Bekehrung hatte sie gemeint, sie müsse sich jetzt eigentlich ganz einem zurückgezogenen, tief innerlichen Leben hingeben und sich von der Welt ganz abschneiden, und wollte damals ja schon in den Karmel sich zurückziehen. Dann haben es ihre geistlichen Begleiter, eben der Erzabt von Beuron, aber auch der berühmte Jesuit Erich Pschivara, sie überzeugt, sie müsse ihre Talente doch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, und sie selber hat gespürt, dass wenn man in Christus hineingezogen wird, dass man dann auch hinausgehen soll und muss, um die Wahrheit auch in diese Welt hineinzutragen, und hat das auch als bewusst, als Apostolat ergriffen und hat gemerkt, dass man Wissenschaft auch, nach ihren eigenen Worten, als Gottesdienst betreiben kann. Aber als sie in den Karmel dann schließlich eintrat, hat sie einen Orden gewählt, der eben nicht unbedingt diese intellektuelle Tradition vertritt, sondern eher ein einfaches, innerliches Leben anstrebt. Was dran ist, das entscheidet letzten Endes Gott, und hier muss man einfach zur Erkenntnis des göttlichen Willens gelangen. Aber im Blick auf die Gruppen, die Sie vorhin angesprochen haben, ist natürlich klar zu sagen, von vornherein alles Wissen und alle Wissenschaft wegzuschieben und darin ein Hindernis zu erkennen, das ist sicher kein erleuchtetes Verhalten. Hier versucht man wohl mit einer Art Scheuklappendenken sich irgendwo abzuschotten und sich selbst zu schützen vor irgendwelchen kritischen Fragen. Das ist nicht der Weg, um in der Wahrheit zu wachsen.
Nun stellt sich auch noch die Frage, warum der Sühnegedanke für Edith Stein überhaupt so wichtig war. Wenn man wie Sie zum Glauben gefunden hat und begeistert davon ist, dass Jesus Christus so viel für uns am Kreuz getan hat, dann könnte man vielleicht auch denken, Dankbarkeit gegenüber Jesus, das reicht. Hat Edith Stein irgendeine Schuld gesehen, für die noch nicht bezahlt worden ist, oder warum wollte sie so sehr Sühne leisten?
Also die Dankbarkeit und die Liebe, die war in jedem Fall bei ihr da natürlich. Aber es ging ihr ja nun nicht darum, dass sie selber etwas machen wollte, sondern sie hat es als ihre ureigene Berufung nach dem Willen Gottes gesehen, sich in diese Sühnebewegung hineinnehmen zu lassen, sagen wir es einmal so. Wie gesagt, es geht immer um die Erfüllung des Willens Gottes, nicht um meinen eigenen Willen im geistlichen Leben und in der Form meines christlichen Lebens. Und Edith Stein, die an diesem jüdischen Versöhnungstag geboren wurde, an dem ja der hohe Priester eben diese Opfer zur Entsühnung des Volkes darbrachte, die hat das irgendwo, hat dann in ihrem Leben eine Linie erkannt, die diesen Opfergedanken weiter verfolgte. Sie sah sich auf dieser Linie, dass sie sich mit hineinstellen sollte in die Hingabebewegung Jesu für das Volk. Und nachdem ihr eigenes Volk, das jüdische Volk, in einer in einer Weise dann verfolgt worden ist in Deutschland, hat sie das irgendwo auch als ihren eigenen Auftrag empfunden, für diese Leiden nun auch einen Weg der Hingabe, des Gehorsams, der Liebe zu gehen, um dieses große Unrecht, was da geschehen ist, zu sühnen. Dort, wo Menschen sich also dem Willen Gottes verschließen und sich selbst zu Göttern machen, was ja im Nationalsozialismus geschehen ist, dort braucht es viele Seelen, die einfach den gegenteiligen Weg gehen, die den Weg des Gehorsams, der Liebe und der Hingabe gehen, um hier ein Gegengewicht zu setzen. Und das hat sie für sich als den Willen Gottes für ihr Leben erkannt.
Das Kreuz ist also die Mitte unseres christlichen Glaubens und nicht umsonst heißt auch das letzte Werk Edith Steins Kreuzeswissenschaft. Möchten Sie dazu zum Abschluss der Sendung noch kurz etwas sagen?
Nun, das Kreuz, wir könnten auch sagen, das österliche Geheimnis. Und dazu gehört Kreuz, das heißt Leiden, Tod und Auferstehung. Das Kreuz darf ja nie isoliert betrachtet werden, sondern es war der Durchgang, die Pforte gleichsam, hinein in eine neue Existenzweise, in ein neues Leben, das nur durch die Kreuzerfahrung möglich wird. Und so steht unser christliches Leben im Zeichen des Kreuzes und es ist ein Lebenszeichen. Es ist nicht Zeichen des Todes, es ist das glorreiche Kreuz, das strahlt und das, wenn wir daran Anteil erhalten, und das werden wir in irgendeiner Form immer, dass uns letzten Endes, wenn wir es annehmen, wie es der Herr umfangen hat, wird es für uns zu einem Weg eben zum Leben. Und darum geht es ja Gott. Es geht ihm ja um unser Leben. Immer darum, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Und diesem Leben fühlte sich auch Edith Stein verpflichtet. Und auf dieses Leben ist sie auch zugegangen. Und darin kann sie uns Helferin und Fürsprecherin sein.
Vielen Dank, Pater Gregor, an dieser Stelle für Ihren Vortrag und für Ihre Antworten auf die Fragen. Wenn Sie, liebe Hörer, jetzt noch mehr über Edith Stein bzw. Benedicta Theresia vom Kreuz erfahren wollen, dann können Sie sich bei unserem Hörerservice melden. Dort haben wir einige Literaturhinweise für Sie hinterlegt. Die Literaturliste finden Sie auch auf www.horeb.org im Infofeld zu unserer Sendung. Ganz konkret mit Edith Stein in Berührung kommen kann man außerdem im Kloster der Dominikanerinnen in Speyer, die eine kleine Ausstellung über Edith Stein und ihren Lebensweg betreuen. Das Zimmer, in dem Edith Stein in ihrer Speyerer Zeit gewohnt hat, ist heute eine Gedenk- und Meditationsstätte. Weitere Informationen dazu finden Sie ebenfalls auf www.horeb.org, wenn Sie im Tagesprogramm auf das Infofeld hinter unserer Sendung klicken. Die Sendung stellen wir heute im Laufe des Tages auch als Podcast im Internet bereit und Sie können gerne eine CD bestellen. Die Nummer für unseren CD-Dienst in Immenstadt ist 08323 96 75 120. Pater Gregor ist ab November 2012 dann in Eichstätt tätig. Dort wird er mit Mitbrüdern gemeinsam die Studentenseelsorge betreuen. Wenn Sie also im Laufe des Jahres Kontakt mit ihm aufnehmen möchten, dann informieren Sie sich über Aktuelles auf der Seite des Bistums Eichstätt. Dort erfahren Sie mehr über den neuen Konvent der Passionisten in diesem Bistum. Die Sendung heute möchten wir nun gemeinsam auch mit Gebet und Segen von Pater Gregor Lenzen beenden.
Ich segne und behüte euch alle auf die Fürsprache der heiligen Edith Stein, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ihnen allen eine gesegnete Zeit wünscht Monika Barget.